Das ist Competitive Today, der Podcast für Next-Level-Positionierungsstrategien mit Daniel G. Bieber.
So gut positioniert sein, dass selbst die Wettbewerber bei dir kaufen wollen. Ja, und wenn man so gut positioniert ist, dass der Wettbewerb nicht mal widerstehen kann zu kaufen, dann die Zielgruppe erst recht nicht. Und genau darüber sprechen wir in unserem Podcast Competitive Today. Über Next-Level-Positionierungsstrategien, mit denen du echte Differenzierung und Sogwirkung im Markt erzielst. Und wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Heute einen ganz spannenden Gast, den ich gerne begrüßen möchte, die Birgit Eschbach. Herzlich willkommen, liebe Birgit.
Herzlich willkommen, lieber Daniel. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ich bin ja in zwei Funktionen hier und eine ist, ich bin selber Unternehmerin und an dem Thema Positionierung natürlich genauso dran wie deine Zuhörer.
Ja, das ist natürlich etwas, was jedes Unternehmen was angeht, weil es natürlich auch ein Prozess ist, den du ja, viele denken ja immer, den macht man einmal zu Beginn, ja, und dann beschäftigt man sich nicht mehr damit. Aber das ist ja genau der Punkt. Warum sollte man sich eigentlich mit Positionierung beschäftigen? Weil formal gesehen ist es ja erstmal, dass du klar definierst, für was stehst du und für wen bietest du das an.
Ja, und ich finde das spannend, dass du sagst, auch immer wieder mal drauf zu schauen. Das ist so etwas, man hat das einmal gemacht, als man sein Unternehmen gegründet hat oder vielleicht auch nochmal, wenn man eine neue Website erstellt und dann denkt man sich, ja, steht ja alles, lege ich mich wieder hin. Ja. Und du sagst, naja, Kinders, da gibt es jetzt ein neues Level, Next Level und ich bin sehr gespannt.
Ja, richtig, Birgit. Also ich meine, die Frage der Notwendigkeit stellt sich natürlich ganz legitim. Warum soll ich mich als Unternehmer eigentlich nochmal mit Positionierung beschäftigen, wenn ich doch eigentlich schon für mich eine Positionierung vielleicht auch definiert habe? Ja, die Frage ist einfach oder die Antwort ist rein ökonomisch. Also es ist ein rein ökonomischer Grund. Und liebe Birgit, wie du ja weißt, komme ich ja aus dem schönen Nürnberg. Na? Und in Nürnberg haben wir ja einen weltbekannten Christkindlmarkt. Und das kann man sehr gut mit dem Ökonomischen anhand eines Beispiels erzählen oder erklären. Ja,
ich bin gespannt. Das liebe ich ja schon. Das liebe ich schon. Direkt mit dem Beispiel rein.
Aber es geht nicht um Lebkuchen. Also wir machen nur ein Beispiel. Ich glaube, es wird ein richtig leckeres Beispiel im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ja, und genau beim Thema ökonomisch. Also man hat ja, ist ja die Frage, von welcher Position aus startet man, beziehungsweise welche Position möchte man im Markt haben? Möchte man einer der vielen Lebkuchenverkäufer auf dem Nürnberger Christkindlmarkt sein, der wahnsinnig laut schreien muss, wenn dann so die ganze Horde von Menschen kommt und dann vielleicht auch einige Interessenten dabei sind, die gerne Lebkuchen haben möchten, dass man einfach dann sehr viel Lärm machen muss, auffallen um jeden Preis, dass die Menschen bitte nicht beim Wettbewerb kaufen und da abbiegen, sondern schön zu einem selbst kommen und dort die Lebkuchen dann konsumieren. Ja, das ist natürlich in der Position Austauschbarkeit ein ganz akutes Problem. Du brauchst wahnsinnig viel Marketing-Power, Vertriebspower. Du musst Outreach machen, alle möglichen Dinge, ja, damit irgendwo die Menschen, die gerade Interesse haben, damit die wirklich auch auf dich aufmerksam werden und zu dir kommen. So.
Und das ist ein gutes Beispiel, weil natürlich auf so einem Weihnachtsmarkt, Christkindlmarkt, die Wettbewerber ja alle nebeneinander sind. Also das Bild jetzt, dass ich das wirklich vor mir habe und mich dann mal selber da reinfühle, ich gehe über diesen Markt und zu wem gehe ich denn jetzt? Das ist natürlich jetzt echt gut und nicht so abstrakt, dass wir jetzt sagen, wir gucken uns mal jetzt irgendwelche Online-Wettbewerber an, sondern wir gehen mitten rein auf den Marktplatz.
Ja, das ist so. Also der Weihnachtsmarkt in dem Sinn, er ist eigentlich buchstäblich, steht er für den Markt da draußen. Also wir haben heute eine Wettbewerbsdichte, die ist wirklich exorbitant. Und wenn ich halt in dieser Situation bin, wo ich irgendwo lauter schreien muss als der andere, dass Menschen auf mich aufmerksam werden, meine Zielgruppe auf mich aufmerksam wird, dann bin ich natürlich schon in einem gewissen Druckverhältnis. Ich muss sehr, sehr viel Zeit, Energie und auch Geld investieren. Ja, es gibt aber noch eine andere Position. Und jetzt stell dir mal vor, wir gehen beide über den Weihnachtsmarkt und haben vielleicht noch nicht mal eine Absicht, einen Lebkuchen zu kaufen. Ja. Und plötzlich riechen wir da einen Lebkuchen, der ist so anders, der ist so lecker, der ist so, der gibt so eine Wucht, gibt der. Und ja, wir werden magisch angezogen. Wussten gerade noch gar nicht, dass wir einen Lebkuchen wollen und jetzt wollen wir einen und bestellen einen. Ja.
Das ist so dieser Unterschied zwischen Bedürfnis decken und Bedürfnis wecken, ne?
Ja, also was hat dieser Lebkuchenstand denn an Vorteilen? Zwei Punkte. Erstens mal, die Menschen, die Lebkuchen sowieso haben wollen, werden von dem Geruch eingefangen. Man muss nur ein bisschen nah mit dem Geruch an sie rankommen und schon spricht das Produkt im wahrsten Sinne des Wortes für sich selbst. Ja, das Gleiche haben wir natürlich dann auch nochmal bei den Menschen, die irgendwo vielleicht gar nicht gerade so nach dem Lebkuchen suchen, aber plötzlich feststellen, boah, das ist ja interessant, das brauche ich ja doch, das habe ich ja vorher gar nicht gewusst, das ist ja so lecker. Und dann sagen, das ist das Beste, was mir passiert ist. Gott sei Dank habe ich es gefunden. Und das ist Sogwirkung. Ja, was ich auch immer sage, Schlagkraft. Also wenn ein Produkt so schlagkräftig, so überzeugend ist, so unglaublich sexy anziehend, dann brauche ich nicht mehr the loudest voice zu sein. Dann bin ich die clear best choice, um es mal im Englischen zu formulieren. Also jetzt ist die Frage natürlich rückführend auf die ökonomische Geschichte. Was macht mehr Sinn? Was möchte man als Unternehmen haben? Und die Antwort liegt ja auf der Hand. Klar, ich möchte natürlich möglichst effizient mein Produkt vermarkten. Ja, und
wenn du sagst, dass jetzt diese Sogwirkung das Entscheidende ist und nicht mehr die Schlagkraft oder nicht nur die Schlagkraft, dann frage ich mich natürlich jetzt schon, wie schaffe ich das denn als Unternehmen? Das haben ja, also wenn wir jetzt mal ehrlich sind und würde jetzt auch mal mich gerne mit einbeziehen, eine Positionierung mit Sogeffekt, naja, wünsche ich mir, habe ich's. Und wie nimmst du das wahr? Du betreust ja sehr, sehr viele Unternehmen. Ja. Wie viele von deinen Kunden haben denn so eine Positionierung mit Sogeffekt?
Ja, also wir bringen unsere Kunden ja genau da rein. Und das ist ja die Erfahrung, Birgit, die wir seit 18 Jahren haben. Also zunächst mal möchte ich nochmal ganz kurz zurückkommen auf eine Sache. Also wenn man wirklich als Unternehmen sagt, es ist uns wichtig, möglichst effizient unser Produkt, unsere Dienstleistung zu vermarkten, ja, dann ist die Frage natürlich, sich erstmal Positioning first, Marketing second, genau das auf den Fahnenmast zu schreiben. Weil es ist auch wirklich ganz wichtig zu verstehen, es geht nicht ohne Kommunikation. Es geht nicht ohne Werbung. Aber die Frage ist, wie viel muss man davon machen, damit man sein Ziel erreicht? Ja. Und genau da sind wir dann beim Punkt. Und was macht eigentlich jetzt ein Produkt so anziehend? Ja, es ist die Wahrnehmung. Und bei der Wahrnehmung, ja, das hat was mit Positionierung zu tun. Weil ich habe ja eingangs gesagt, Positionierung ist erstmal rein formal. Was biete ich an und für wen? Also Zielgruppe. Und wenn wir jetzt den strategischen Kontext uns angucken und genau da fallen die allermeisten dann auch irgendwo oder sagen wir haben Luft nach oben, dann geht es um die Frage, wie kann ich es denn anbieten, auf welche Weise, dass es wirklich sich deutlich differenziert und ich auch Anziehungskraft, Sogwirkung habe.
Weißt du, an wen ich da jetzt gerade denken muss? An meinen allerersten Marketingchef. Ich komme aus der Kosmetik. Und er hat immer gesagt, da ging es mal um Duschgel jetzt konkret in dem Beispiel, er hat immer gesagt, wenn wir im Marketing hinterher, wenn Sachen nicht funktioniert haben, also wenn zum Beispiel bei DM oder bei Rossmann irgendwas nicht geklappt hat, dann hat er uns immer wieder zurückgeschickt und hat gesagt, ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht. Wenn die Positionierung perfekt wäre, dann kannst du hinterher im Marketing keine Fehler machen, dann ist das nur noch ein Abarbeiten der Sachen. Aber geht nochmal zurück und schaut, ob ihr da die Hausaufgaben richtig gemacht habt und beschwert euch da nicht darüber, dass zu wenig verkauft wird.
Ja, das ist ganz genau der Punkt. Absolut. Mhm. Ja, also wenn die Positionierung wirklich sitzt, dann hat sie diesen Effekt. Und dann hast du im Grunde genommen den minimalen Aufwand auch im Outreach und kannst damit natürlich noch ganz andere Stellen aktivieren, weil dann kannst du auch viel leichter Kunden nicht nur in Fans verwandeln, sondern auch in Multiplikatoren. Ja, das ist der Effekt. Aber jetzt mal rückführend auf deine Frage. Ja, wie kommt man denn dahin? Wie geht denn das? Da muss man sich eigentlich erstmal damit beschäftigen und da fällt oft das Kind in den Brunnen, dass man die Lösung häufig ganz woanders sucht, weil unserer Erfahrung nach ist es so, dass tatsächlich die allermeisten Unternehmen, die wir da draußen kennengelernt haben, wenn man ganz genau hinschaut, die haben wirklich Mehrwert im Gepäck. Da gibt es ganz häufig einen besseren Service oder die haben vielleicht eine bessere Qualität oder die sind schneller oder sonst irgendwas. So, und manchmal ist es auch ein bisschen komplexer, der Mehrwert, und dann sind die in der Situation, wie kriege ich denn das auf den Punkt? Wie bringe ich denn den Nutzen auf den Punkt, so dass es wirklich auch knallt? Und dann liegt es natürlich nahe, die Lösung in der Kommunikation zu suchen. Dann denkt man sich, vielleicht muss ich mal ans Copywriting ran. Ich brauche mal neue Texte. Ja, das kann erstmal funktionieren, dass ich deutlich klarer und verständlicher kommuniziere, was ist mein Mehrwert. Viele kommen dann auch auf die Idee, bei gar komplexen Produkten einen Erklärfilm zu machen und da was aufzunehmen. Das ist auch ein super Ding. Aber auch da bleibt am Ende, selbst wenn ich den Nutzen, den Mehrwert ganz präzise auf den Punkt bringe, immer noch das Hauptproblem, und zwar die Kategorisierung, dass man ständig in Schubladen reingesteckt wird vom Kunden. Ach, das kenne ich, das ist das. Ja,
ja. Ja. Und oftmals habe ich auch, ich bin ja der Meinung, dass ich so viele Mehrwerte habe. Ja, und dann ist auch manchmal so dieser Druck da oder der Wunsch da zu sagen, das muss da alles mit rein. Und dass man sich dann auch nicht richtig fokussiert, ne? Dass man halt zu viele Mehrwerte hat, dass man alles dann unter ein Dach bringen möchte.
Ja, ja, da kommen wir genau zum nächsten Problem. Also das erste eben, dass man eben versucht, über die Kommunikation zu gehen und dann doch wieder feststellt, man ist einfach in der Kategorie. Der Kunde schiebt einen, ach, ihr seid ein Newsletter-Tool. Oh, ihr seid ein CRM. Ah, ihr macht Unternehmensberatung. Ach, das ist ein Coaching-Angebot. Okay, gut. Ja, so schaut es dann aus. Man wird also doch immer wieder in diese Schublade, in diese Kategorie gesteckt. Und das bedeutet, dass wir einfach eine Deckelung oben drauf haben. Ja, wenn ich heute als Fitnessstudio plötzlich 300 Euro im Monat Mitgliedsbeitrag haben möchte, katapultiere ich mich sehr wahrscheinlich aus dem Markt. Ich komme auf dieses Beispiel später nochmal zu sprechen, aber das ist genau das Thema. Und dann ist die Lösung für viele Unternehmen, wenn es um Differenzierung geht, USPs. Ja, so das einzigartige Verkaufsmerkmal. Und da ist also wirklich, wenn man sich das mal anguckt, da haben viele im Glauben, sie haben einen USP, ja, reden davon, bei uns gibt es 25 Jahre Erfahrung, individuelle Angebote und schnellen Service, schnelle Umsetzung. Das ist aber kein USP, weil das ist nichts Außergewöhnliches mehr. Das sind Erwartungshaltungen. Und selbst wenn ich einen USP habe, dann hat der Kunde ganz häufig ein anderes Verständnis. Man selbst als Unternehmer, als Unternehmerin hängst du ja daran. Du sagst, das ist mein Ding, da sind wir einzigartig, da sind wir toll. Aber für einen Kunden ist es trotzdem Marketingvertrieb. Ja, man wird halt in diese Schublade reingesteckt. Die Kunden differenzieren anders, wie wir das als Unternehmen sehen oder Unternehmer, Unternehmerin sehen. Komplett anders.
Daniel, darf ich da nochmal reingehen? Weil ich das so spannend finde. Dieses Thema mit dem USP, also dieses, was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Da habe ich das Gefühl, das ist für die meisten Unternehmer der größte Kampf. Ja. Man will unbedingt was haben und manchmal ist es so, man hat Lebkuchen und der andere hat auch Lebkuchen. Ja? Ja. Und dann sucht man aber dieses, was ist bei mir anders? Und du hast das schon anklingen lassen. Ist das vielleicht so ein kleines bisschen aus Denke von gestern, dass man halt sich so sehr auf dieses Alleinstellungsmerkmal fokussiert, weil es irgendwann mal jemand im Marketing gesagt hat, das musst du haben. Ich verstehe das, wenn Porsche Bremsen macht, die kein anderer kann, ja, wenn das die besten Bremsen der Welt sind. Aber vielleicht muss ich gar nicht.
Also es ist Alleinstellungsmerkmale sind oder in der Regel die ganze die Perspektive, die wir heute in der Unternehmerlandschaft über Differenzierung haben, ist ein Riesenproblem. Warum? Weil Differenzierung fast immer mit Anderssein gleichgesetzt wird. Und Anderssein ist wichtig, wenn ich der Marktschreier bin, wenn ich irgendwo auffallen will. Ich male meinen Lebkuchenstand jetzt da zum Beispiel rot oder gelb an. Ja, die anderen sind alle grau und ich mache jetzt den bunt, dann falle ich natürlich auf. Ja, okay, aber das Auffallen alleine, man muss sich mal ganz ehrlich als Unternehmer, Unternehmerin fragen, möchte ich denn wirklich nur auffallen, aus der Masse hervorstechen oder Sogwirkung? Sogwirkung ist was ganz anderes, wie wenn ich anders bin. Anderssein ist nicht gleich Sogwirkung. Das ist ein großes Ding. Und natürlich ist es wichtig, sich zu differenzieren, auch in dem Aspekt aufzufallen und irgendwo dann damit einen Vorteil zu haben. Aber echte Sogwirkung ist nicht gleich Alleinstellungsmerkmal, ist nicht gleich Differenzierung. Da muss man ganz anders an das Thema rangehen und tatsächlich auch diese ganzen Frameworks, die wir gelernt haben über Differenzierung, einfach mal an sich hinterfragen, weil da kommen wir auf das nächste Problem zu sprechen, was du netterweise schon eingeleitet hast. Du bist ja als Unternehmen häufig entweder historisch gewachsen, ja. Irgendwann fängst du mal an, mit Kunden zu arbeiten, dann fragen die, Mensch, könnt ihr auch das machen, könnt ihr auch das liefern? Dann kommen 2, 3 Services hinzu. Oder man ist vielleicht gerade, wenn man auch alleine unterwegs ist, hat man oft so, ist man so ein Talentkönig, ja, und kann alles ganz viel, aber das kauft einen der Markt nicht ab, Bauchladen, so. Und viele Unternehmen geraten ja in die Situation, dass sie immer eine breitere Produktpalette haben und plötzlich mit diesem Bauchladen versuchen, sich dann zu positionieren. Und dann gehen die zu Positionierungsberatern und diskutieren hoch und runter, auf was man sich jetzt fokussiert, weil das Framework von Positionierung traditionell sagt, Fokus auf eine Sache. So. Und diese eine Sache, ja, ist es jetzt vielleicht, dass wir als IT-Systemhaus ja ausschließlich IT-Systemhaus-Dienstleistungen anbieten und wir lassen mal den ganzen Marketing-Teil weg. Wir lassen vielleicht auch mal die ganzen AI-Geschichten noch weg, die wir jetzt da machen und Funnel-Development-Sachen, ja. So, da kommen die meisten Unternehmen in einen Konflikt und selbst wenn sie sich dann irgendwo gefunden haben, ja, das ist jetzt das, genau das, dann ist das oft nach einem Jahr, 2, spätestens 3 schon wieder ein Problem. So.
Ich weiß genau, was du meinst.
Ja, so. Und kann man da irgendwas Zeitloses hinkriegen, was wirklich das alles unter einem Dach vereint, egal wo ich heute stehe und wie sich mein Unternehmen entwickelt und vor allem auch noch Sogwirkung erzielt? Ja, geht. Das geht.
Ich bin gespannt.
Aber man muss das Framework Positionierung wirklich ganz neu denken. Und zwar, wir brauchen einen Shift. Wir brauchen einen kompletten Shift in der Positionierung, weil das ursprüngliche Framework ist immer aufgebaut auf Produkt und Angebot. Ja, das heißt, ich versuche mich mit einem Produkt mit einem Angebot zu differenzieren. Also das Produkt selbst, wenn ich das jetzt erweitere, meine Produktpalette, dann habe ich immer das Problem, dass ich da irgendwo dann in den Engpass komme. Dann habe ich eine Herausforderung. Ja, aber das, was es eigentlich löst, ist, auf die Metaebene zu gehen, auf der Metaebene anzusetzen, und das ist der Kundennutzen. Sich also nicht mehr nur als Produktanbieter oder Dienstleister zu positionieren, das ist immer, was man braucht, allein schon für die Klärung, für was man wirklich stehen möchte. Aber dann in der Außendarstellung zu sagen, ich definiere mich über einen bestimmten Kundennutzen und setze hier neue Standards, ja, das ist, was ich als Benchmark-Positionierung bezeichne, die Evolution der Positionierung. Der Shift vom Produkt hin in den Kundennutzen.
Verstehe ich, ja. Und dann können es auch mehrere Produkte sein,
ja,
die dann
richtig.
Diesen Kundennutzen, das Bedürfnis, was der Kunde hat,
richtig.
Die das im Grunde genommen anbieten und übersetzen. Verstehe ich.
Und das kann man mal an einem Beispiel runterbrechen. Also gehen wir mal, ich habe es vorhin mal angeschnitten, in die Fitnessbranche. Ja, wenn wir heute, du und ich, liebe Birgit, ein Fitnessstudio aufmachen, egal in welcher Stadt, haben wir eine enorme Wettbewerbsdichte, ähnlich wie am Nürnberger Christkindlmarkt mit den Lebkuchenständen. Ja, so. Da wirklich entsprechend auch höhere Preise zu verlangen und da was über 200 Euro Monatsbeitrag, das ist gar nicht so einfach. Und der klassische Ansatz Positionierung, Marketing wäre jetzt zu sagen, okay, wie können wir uns hier positionieren, dass wir einen Vorteil haben? Vielleicht sprechen wir einfach mal eine bestimmte Zielgruppe an. Alleinerziehende Mütter. Ja, das ist ganz gut. Es gibt Kiesertraining, die gehen stark auf Rücken. Ja, das ist alles strategisch positioniert richtig. Da könnte man jetzt da zum Beispiel ansetzen, hat dann einen Vorteil. Aber die Sache ist, sobald man dann irgendwie versucht, vom Preis her hochzugehen, ist es halt doch eine gewisse Deckelung. Ja, man ist halt in dieser Kategorie drinnen. Und wenn man das jetzt auf die Benchmark-Positionierungsebene hebt, dann ist immer eine ganz entscheidende Frage wichtig, die man sich dabei stellt. Den Status Quo challengen. Ist denn das, was an Wert momentan in Fitnessstudios entsteht? Was habe ich denn da? Ein Workout, Working Out, ist das noch zeitgemäß? Und dann kann man hergehen und sagen, jetzt challengen wir den Nutzen. Den Status Quo vom Nutzen von solchen Fitnessangeboten. Das ist ja körperliche Aktivität, Working Out, ja, Workout. Und dann könnte man hier an der Stelle sagen, wir schätzen einen neuen Standard vom Workout zum Meet Out, Working Out und Meet New People und kombiniert Networking und Fitness in einem Paket und kann, das hatten wir selber erreicht, plötzlich 350 US-Dollar Monatsbeitrag bekommen, weil man ist ja jetzt ein Networking Place mit Fitnessmöglichkeit. Ja.
Daniel, exakt. Also das ist jetzt echt witzig, dass du das Beispiel bringst, weil mein erster Gedanke, als du mit den Fitnessclubs angefangen hast, war, ich vergleiche das mal jetzt gerne mit einem anderen hochpreisigen Sport und komme zum Golf. Eine Golfclub-Mitgliedschaft ist was ganz anderes als Golfspielen. Ich verbringe da meinen ganzen Tag. Ich esse da, ich treffe mich mit meinen Freunden. Ich bin im Clubhaus. Es ist, wie du gerade sagst, es ist der Mensch und das eigentlich mein... Ich habe drei Orte. Ich habe meinen Arbeitsort, ich habe meine Stätte, in der ich schlafe, und dann habe ich meinen Club. Und das ist natürlich bei einem Fitnessclub eine ganz große Chance. Ich selbst gehe deswegen lieber abends um 8 als morgens um 10, weil um 8 meine Leute im Club sind, in meinem Fitnessclub.
Genau. Und da kommt der Punkt. Jetzt kann man natürlich solche Themen als Fitnessclub adressieren. Aber die entscheidende Kunst ist, es neu zu kategorisieren. Ja. Ich habe vorhin gesagt, vom Workout zum Meetout. Wir hatten so ein Projekt, das war vor 18 Jahren tatsächlich mein allererstes Projekt, was ich gemacht habe, als ich in einem Management-Trainee-Programm in der Hotellerie war. Ein Hotel-Fitnessstudio wollte dann dort oder sollte dort quasi als vom Cost-Center zum Profit-Center gemacht werden, externe Mitglieder werben. Wie willst du das machen, wenn der größte Wettbewerber am Platz 90 Dollar verlangt, 4 Stockwerke Fitness und ein Stockwerk Saunalandschaft hat und du hast nichts zu bieten? Aber wir waren 5-Sterne-Resort-Hotel, prädestiniert für wirklich top-elitäre Kunden im Business-Bereich, Celebrities, eigentlich ideal, um Networking und Fitness zu kombinieren und dann eben zu sagen, vom Workout zum Meetout, grow your muscles and your network at the same time. Ja, so. Und das führt natürlich dann auch dazu, wenn man das neu framed und sagt ab sofort, du sag mal, machst du eigentlich noch Workout? Ja, oder willst du nicht lieber beides in einem kombinieren? Du bist ja Unternehmer, Geschäftsmann, Geschäftsfrau. Ja, Networking ist doch für dich hochkarätig relevant und Fitness auch. wir kombinieren das in einem, dann hast du eine signifikante Zeitersparnis, einen riesen Mehrwert, den honorierst du natürlich gerne. Ja, vor allem da bei solchen sportlichen Aktivitäten ganz andere Verbindungen entstehen. Und dann hast du natürlich dort eine neue Kategorie geschaffen und tust alle anderen Fitnessstudios, die ja in der Kategorie Workout sind, auf einen Schlag outperformen. Ja, das ist
clever. Und vor allem, ihr habt ja durch die Positionierung des Five-Star-Hotels, hast du ja schon dieses Premium da, dass ich dadurch auch weiß, ich kann eine gewisse Zielgruppe erwarten und habe eben nicht 4 Stockwerke rauf, ganz, ich sag jetzt mal, Gelsenkirchen da, sondern ich finde die, die ich auch treffen möchte.
Ja, ganz clever. Genau. Also das ist der Punkt. Man muss dann halt immer gucken, in jedem Unternehmen, wo sind dort Möglichkeiten? Also ich sage immer, wir sind so eine Trüffelschweinbande. Ja, wir gehen wie die Trüffelschweine ins Unternehmen, finden die Trüffel. Wir gucken einfach, was liegt denn da rum? Was sind denn schlummernde Mehrwerte? Wenn wir die anders verpacken, anders kommunizieren, dass wir dann eine komplett andere Wahrnehmung erzielen und damit auch eine neue Wahrnehmungskategorie schaffen. Weil das Ziel von jedem Unternehmen da draußen ist ja, wenn wir wirklich von Marktführerschaft und solchen Dingen sprechen, immer eine Category Domination zu haben. Category Leader zu werden. Du willst eine Kategorie dominieren. Ja. Also muss man sich doch mal fragen, wenn ich die eigene Kategorie, die mit starken Playern besetzt ist, ja, gar nicht dominieren kann, wie kann ich denn eine Next Level Kategorie dazu schaffen? Und zur Kategorie Fitness, Workout, wäre es vielleicht ein Weg Richtung Meetout. Natürlich, es spricht nicht jeden an. Es gibt auch Menschen, die für sich alleine trainieren wollen, was interessanterweise dann auch der Anfang vom Ende dieser Erfolgsstory war. Weil man kann sich vorstellen, das ganze Ding ging viral im Hotel, ja. Und wir hatten immer mehr die Meetout machen wollten und dann waren aber die Gäste da gestanden, die einfach nur für sich trainieren wollten und das war der Anfang vom Ende einer großen Erfolgsstory, weil man war ja noch Hotel und man musste ja sich auch um die anderen Hotelgäste kümmern, die nur Fitness machen wollten, ja. Aber die Sache an sich, man sieht das, man hat kaum damals Werbebudget in die Hand nehmen müssen, das ist viral gegangen, es hat sich viral verbreitet und das ist eben das, wo man dann eben diesen Standard neu setzt und deklariert. Ja, und auch unter einem solchen Standard, was ich gerne noch in einem zweiten Beispiel, ich habe noch ein Überraschungsbeispiel heute dabei, erklären möchte, wie man wirklich kompletten Bauchladen unter eine, in eine Positionierung bringt. Ja?
Erzähl.
Also, es könnte verrückter nicht sein. Es kam mal irgendwann ein Unternehmen zu mir oder ein Unternehmer, das war so ein Multipreneur, und der sagte zu mir, also, ich habe mein Hauptproblem ist, ich kann mich gar nicht positionieren. Deswegen kann ich keinen Auftrag deiner Firma geben. Und ich gesagt, okay, aber ich habe ein Problem. Ich glaube, die Lösung liegt in Positionierung. Das ist paradox. Aber ja, dann habe ich gesagt, dann schieß mal los. Was ist denn? Also, er hat einen Event-Service. Ja, Event-Service quasi mit Hostessen. So, das ist das erste Produkt, was er hat. Das zweite Produkt, was er hat eine mobile Showbar. Ja, wo so Cocktails jongliert und so ein Zeug da gemacht wird. Ja, und das dritte, was er hat mal irgendwann so ein Handparfum bestellt, was hervorragend als Giveaway für Kunden gegeben werden kann, vor allem so diese Geruchsmarketing-Geschichte. Ja, das sind so seine drei Produkte und die will er alle unter ein Dach bringen.
Daniel, das war dritte war was bitte?
Ein Handparfum. Ein Parfum, das du auf deine Hand sprühst, das im Grunde nicht wie ein normales Parfum, ja, vielleicht auf den Kopf oder an die Schultern, die Haare kommt, sondern dass du so ganz dezent auf die Hand gibst. Ja, das war erst so ein Tröpfchen, was du da drauf gemacht hast und dann riecht das so angenehm, wenn man dir dann die Hand gibt. Ja, das hatte der gekauft. Also eigentlich ist das Produkt ja schon unique, aber der wollte alles in einer Positionierung haben und damit ist, glaube ich, so ziemlich jeder da draußen, der Positionierungsberatung macht, wahrscheinlich überfordert. Weil es
die Hostessen und die Cocktailbar, die hätte ich noch unter einen Hut bekommen.
Genau. Also was haben wir da gemacht? Auch das haben wir mit Benchmark-Positionierung gelöst. Wir haben uns einfach mal gefragt, was ist denn eigentlich der Wert, der echte Wert von allen dreien? Und da haben wir gesagt, ja, Wow-Erlebnisse, aber ein Stück weit mehr. Wow-Erlebnisse, über die man spricht. Also haben wir ihn positioniert als Agentur für virale Kundenbegeisterung. Ja, bei ihm konnte man virale Kundenbegeisterung buchen, entweder mit dem Giveaway des Handparfums oder man konnte ihn auch eben für diesen mobilen Cocktail-Service, Show-Service buchen oder eben die Hostessen. Weil alles hat für Wow-Effekte, dass die Menschen weiter verbreiten, gewirkt. Und die interessante Geschichte, wir haben dann eben auch gesagt, ja, frag dich doch mal selbst, lieber Kunde, ja, haben wir seinen Kunden dann gefragt, frag dich doch mal selbst, willst du nur Wow-Erlebnisse oder willst du, dass man über diese Wow-Erlebnisse noch in 10 Jahren spricht? Dann sind wir in der viralen Kundenbegeisterung. Weil wenn du Kunden so begeistert, dass diese Stories viral gehen in deren Netzwerk, dann hast du ein Marketing, das unbezahlbar ist, absolut unbezahlbar.
Wahnsinn, Wahnsinn, das finde ich jetzt wirklich gut, zumal es diesem Unternehmer ja die Möglichkeit eröffnet, wenn er ein Jahr später, ich sag jetzt mal, ein Ohrläppchenparfüm erfindet oder irgendwas anderes auf ihn zukommt, kann er das da drunter setzen.
Richtig. Und das ist das, was wir halt individuell mit jedem Unternehmen angucken. Ja? Nichts ist gleich. Wir haben unterschiedlichste Vorgaben. Wir haben oft Compliance-Richtlinien. Wir arbeiten ja von klein bis groß. Also wir haben wirklich vom Einzelunternehmer, der Einzelunternehmerin angefangen, vom Startup bis hin zu Weltkonzernen. Und manchmal kriegen wir gleich schon vom Projektmanager gesagt, also Marketing können wir nicht ran, da können wir nicht ran, da können wir nicht ran, da können wir nicht ran. Aber es gibt immer Möglichkeiten. Man muss halt einfach in dem Rahmen dann etwas finden. Und es lässt sich finden, weil wir das ja systematisch angehen. Wir haben ein komplettes System, was da dahinter steht. Und das ist einfach der Punkt, wo ich sage, das ist einfach über die vielen, vielen Jahre Erfahrung gewachsen. Ja, mittlerweile haben wir das auch ganz modern auch ein bisschen AI gestützt. Also wir können immer etwas finden, wo wir anknüpfen können und eine Sogwirkung erzielen. Und das ist ja auch das, worum es am Ende ja geht, dass wir eben nicht nur jetzt irgendwas machen, was mal anders ist. Das ist nicht Benchmark-Positionierung. Das ist nicht unsere Anforderung. Unsere Anforderung ist, dass wir neue Standards im Kundennutzen setzen, neue Benchmarks im Kundennutzen, ja, die wirklich Sog erzielen und unter deren Dach du einfach auch eine komplette Produktpalette platzieren kannst, ohne dass du ständig wieder neu an deine Positionierung ran musst. Etwas Zeitloses. Und das geht auch noch ein kleines Stück weiter, liebe Birgit, dass wir das eben nicht nur auf einer Next-Level-Strategie-Ebene machen, sondern auch noch die Evolution auf der Ebene von einem strategischen Unternehmensasset stattfindet.
Das wollte ich gerade sagen, weil letzten Endes ist das doch mein Goldschatz. Ja. Also wenn ich das habe, dann ist das doch eigentlich ein, also Goldschatz jetzt übertrieben, du weißt, was ich meine. Also das ist ja ein Wert, das hat ja einen Wert an sich.
Genau, Birgit, das hat einen signifikanten Wert. Und da muss man jetzt mal überlegen, das war genau der Punkt, wo wir uns dann auch Gedanken gemacht haben nach so vielen Projekten, die wir gemacht haben. Wie können wir das auch in einen gewissen Asset-Schutz bringen? Also mal ganz verrückt gedacht, was braucht es, damit ich meine Positionierung weiterverkaufen kann? Und nicht nur mein Unternehmen. Es ist absolut verrückt, wenn man mal überlegt, man kann Positionierungsstrategien weiterverkaufen. Ja, kann man. Benchmark-Positionierungsstrategien können weiterverkauft werden. Und das will ich mal aufklären mit noch einem Beispiel. Ja, wir haben ja vorhin von Gattungsbegriffen, neuen Kategoriebegriffen gesprochen. Ja. Und ich weiß nicht, ob du schon mal ein Elektrikerunternehmen getroffen hast, das über eine App skaliert. Wahrscheinlich nicht. Außergewöhnlich. Na?
So. Absolut.
Da sind wir genau beim Punkt. Wir haben ja heute das Thema Strompreise, ja, die schießen ja gewaltig in die Höhe, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, ist ja die Situation immer die, dass man an einem möglichst günstigen oder dem günstigstmöglichen Strompreis interessiert ist. Und da hat ein sehr smarter Elektriker aus der Region Augsburg ist dahergegangen und hat einfach dann eine App gebaut, wo man einen dynamischen Strompreis anschließt. Dann kann man natürlich noch deine ganzen Endgeräte verknüpfen und dann rechnet diese App punktgenau aus, wann der Strom von wo, vielleicht auch von der Solaranlage oder aus der Steckdose direkt halt, ne? Von wo muss der Strom wann kommen und in welches Endgerät zu welchem Zeitpunkt, damit man den optimalen Strompreis hat. So, wunderbar. Wunderbar technisch. Vor allem, wenn man das dann an Kunden kommuniziert. Die fanden es alle spannend, haben es aber nicht verstanden und deswegen hat er immer ewig lange erklären müssen. Ja, dann kam er zu mir und hat gesagt, Daniel, ich habe gehört, ihr seid da so eine Magic, so ein Magic-Unternehmen, die solche Dinge lösen können. Ich brauche Sogwirkung. Ich habe ein super Produkt. Ich krieg's aber nicht den Nutzen rüber. Und dann haben wir gesagt, ja, also lass uns da mal gucken, was wir machen können und sind dann auf den Gedanken gekommen, dass es doch eigentlich, wenn das so möglich ist, über so eine App den günstigsten Strompreis zu kriegen, dass das doch Stromintelligenz ist. Wir machen doch buchstäblich den Strom intelligent. Also es gibt dummen Strom, ja, der einfach immer nur teuer ist, wenn du dummen Strom hast. Und dann gibt es intelligenten Strom, Stromintelligenz, ja. So, und das versteht wirklich von klein bis von jung bis alt, von egal welchem Bildungsgrad, jeder, ja, jeder versteht das. Ja,
und ich finde es sehr charmant, dass ihr das auch in Deutsch gesagt habt, also Stromintelligenz und nicht jetzt smarter Strom, das wäre wieder so ein Buzzword, wo man sich denkt, ja, das sagen alle.
Ja.
Knaller.
Also wir bleiben da sehr viel auch in der deutschen
Daniel,
Sprache.
Eine Sache da nochmal vorab, du hast ja gesagt, wir schaffen einen Wert und jetzt bist du mit dem Elektriker um die Ecke gekommen, da war direkt mein erster Gedanke, wir haben so viele Unternehmen, die gerade jetzt in Deutschland in der Phase sind, wo die verkauft werden wollen, wo die Unternehmer an Richtung Rente, Richtung ich mache ja jetzt auf. Wenn du deine, was ist denn dein Unternehmenswert? Sind es deine Sind es deine Handwerkskisten? Sind es deine Firmenfahrzeuge? Sind es deine Mitarbeiter? Und hier sagst du, deine Positionierung ist ja ein Wert, den ich verkaufen kann. Und das ist ja das, was ganz viele unterschätzen. Die denken immer, sie können ihre Firma für viel Geld verkaufen, weil sie dann noch ein paar alte Bohrer haben und noch ein paar alte Zollstöcke.
Ja, das super, ist ein ganz wichtiger super Punkt. Also man geht dann halt immer sehr schnell vom Umsatz aus und sagt, hey, wir machen so und so viel Umsatz. Dann rechnet man das in irgendwelchen Online-Rechnen hoch und am Ende fällt man dann, weil ich ja selber auch als Investor aktiv bin, wenn dann Due Diligence, also sprich Unternehmensbewertungen gemacht werden, dann, dann platzt so der Traum und dann stellt man fest, hey, das Unternehmen ist ja gar nicht ganz verkaufbar und genau in diese Richtung kommen wir jetzt. Und darauf gehe ich auch später nochmal ein, Birgit, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt, wenn wir sagen, nochmal zurück zu dem Beispiel Stromintelligenz, ja, dann ist Stromintelligenz ja ein super geiler, eine super geile Benchmark-Positionierung, aber mit einem ganz großen Problem. Jetzt kann ich diesen Gattungsbegriff in der Regel nicht markenrechtlich schützen. Er ist hochkarätig beschreibend. Also es ist fast unmöglich, den durchzukriegen. Und selbst wenn ich ihn durchbekomme, dann habe ich natürlich Angriffsfläche. Dann kann ein Wettbewerb immer einen Löschungsantrag stellen, weil das natürlich beschreibend ist. So. Okay. Und dann habe ich nicht wirklich einen Schutz. Dann kann das ja jeder kopieren. Und dann habe ich Trittbrettfahrer, die machen daraus vielleicht was und verwässern dann am Ende meinen Standard. Weil wenn ich so einen Standard setze, dann kann ich ihn ja auch frei definieren. Und da muss man halt überlegen, wie bringen wir das in IP-Schutzrechte. Und deswegen gibt es bei uns halt neben einer solchen Benchmark-Positionierung mit Sogwirkung auch sogenannte Benchmark-Positioning-IP dazu. Das ist also, dass wir eine Strategie entwickeln, wie können wir das in einen Markenschutz bringen. Ja, das machen wir immer in Kollaboration mit wirklich auch richtig, richtig renommierten international tätigen Anwaltskanzleien, die da Profis sind, ja, die mit uns dann quasi uns zusammensetzen und wo wir dann da nochmal gucken. Und so haben wir das auch für Stromintelligenz gemacht. Wir haben da nämlich Folgendes getan. Wir haben gesagt, also eigentlich ist doch der Claim Stromintelligenz, wir stricken die Strompreistreiber und deren Schergen in den Schlaf. Ja, und wenn man mal sagt, schlafen, dann gibt es ja so dieses symbolische ZZZ. Ja, ich schlafe ein, schnarch, schnarch, schnarch. Und diese drei Z haben wir am Ende angehangen. Stromintelligenz mit 3 Z geschrieben. Dadurch wurde es ein neuer Begriff, ein Fantasiewort. Und können jetzt argumentieren, das Original der Stromintelligenz gibt es nur bei Inthome. Ja, so heißt diese Firma. Nur bei Inthome. Und da müssen immer die 3 Z mit dran sein. Ja, damit
ist das clever
natürlich. Ja, so, und solche Lösungen zu finden, wie kriegen wir einen Gattungsbegriff, der gar nicht geschützt werden kann, wie kriegen wir den trotzdem in einen starken Markenrechtsschutz und nicht nur in einen Logobild-Markenschutz, ja, damit können wir häufig nicht viel anfangen, ja, das ist der ganz, ganz, ganz entscheidende Punkt, wo wir eben auch daran arbeiten und dann sind wir genau auch an der Stelle, was eigentlich die echte Evolution von Benchmark-Positionierung ist, nämlich nicht nur eine Strategie, die Sogwirkung erzielt, sondern du kriegst es auch noch komplett Positionierung in ein strategisches
Daniel, Unternehmen. Also jetzt, ich meine, natürlich, ich bin hier Gast in deinem Podcast und als Gast bin ich höflich, aber jetzt muss ich dir eine Sache sagen. Ich kenne wirklich, wirklich viele Positionierungsprofis. Also jemand, der damit rausgeht und sagt, ich mache deine Positionierung. Diesen Schritt da dran gedacht, mitgemacht, mit dem Netzwerk, was du sagst, mit den internationalen Anwälten dafür. Also ich würde jetzt mal sagen, das ist ein USP, das habe ich bislang auf dem Markt noch nicht gesehen.
Ja, das ist es auch und das ist halt das, was wir als Benchmark Positioning OGM bezeichnen, Outcome Generating Model. Das ist unser Modell, das wir haben. Da ist das eben mit dabei. Wir haben 18 Jahre wissenschaftliche Forschung im Bereich der Positionierung. Positionierung ist ein Framework, das ist in den 60er Jahren entstanden. Zu dem Zeitpunkt in den 60ern, da hat eigentlich nur eins gezählt, wer die geilsten Werbekampagnen gefahren hat.
Ja.
Und die kamen dann um die Ecke mit dieser genialen Idee, L. Rees und Jack Trout, zu sagen, hey, Positionierung. Wir hämmern in eine Botschaft bei unserer Zielgruppe rein, immer wieder das Gleiche, für was wir stehen und für wen wir es anbieten. Und damit schaffen wir so eine Branding, dass wenn irgendein Bedarf plötzlich im Kopf bei der Zielgruppe entsteht, sie automatisch an uns denken. Unglaublich smart, die beiden. Also wirklich, ich ziehe meinen Hut vor dieser strategischen Glanzleistung. Aber zwischen den 60ern und 2026 liegen ein bisschen mehr wie 10 Jahre dazwischen. Und da muss man irgendwann mal auch an solche genialen Frameworks ran und die einfach mal hinterfragen. Absolut. Und das haben wir bei Competitive Today gemacht, dass wir wirklich auch, so heißt ja auch unsere Firma wieder Podcast, dass wir uns diese Frage gestellt haben, ist das noch zeitgemäß und haben dann eben festgestellt, wir müssen auf einer ganz anderen Ebene ansetzen, nämlich der Kundennutzen-Ebene, da ist der Benchmark. Da gilt es nicht.
Daniel, jetzt hast du gerade dieses Beispiel mit dieser großartigen amerikanischen Agentur gebracht und wir haben alle jetzt diese Bilder im Kopf, ja, die von den Werbespots, die es damals gab und Madison Avenue Agenturen etc.
Ja.
Coca-Cola, Palmolive, whatever. Jetzt ist für mich die Frage, ich bin nicht Coca-Cola, wäre das denn jetzt auch was für mich? Also ist dieses Benchmark-Positioning, was ihr anbietet und auch mit diesem Next Level, was dahinter kommt, ja, also Benchmark-Positioning, IP, ist das auch was für mich als Kleinunternehmer? Ist das was für den deutschen Mittelstand?
Hol
mich absolut. Da doch mal rein.
Also absolut. Es ist von klein bis groß, wirklich von einer One-Man, One-Woman-Show bis hin zu einem Weltkonzern auf jeden Fall anwendbar. Es gibt ein paar wenige Voraussetzungen, wo ich sage, die sollte man mitbringen. Die essentielle Voraussetzung ist Kundenzentrierung. Wenn ich ein Unternehmen habe, das wissentlich einen Schrott anbietet und den Leuten einen Bären aufbrummen will, ja, und vielleicht irgendwie nur einen Fake im Markt platzieren möchte, dann klappt uns das spätestens ein, ab dem Moment, wo der Kunde das Produkt konsumiert. Und dann ist es ein Bumerang-Effekt, dann geht es nach hinten los. Ja? Mhm. Also wenn ich wirklich kundenzentriert orientiert arbeite als Unternehmen und sage, wir wollen hier wirklich Wert für unsere Zielgruppe schaffen, wir wollen hier wirklich auch Category Leader werden, wir wollen nicht einfach so eine kleine Britsche sein, die eine 0815-Leistung anbietet, sondern wir haben wirklich die Anforderung, auch wirklich da draußen Impact-Driven, ja? Mhm. Also Einfluss im Markt zu erzielen. Dann ist Benchmark-Positionierung, egal in welcher Größe, egal in welcher Branche. Wir haben so viele Sachen ausgerollt. Wir haben Strategien entwickelt. Das sind nicht alle von denen umgesetzt worden, aber es sind über 1000, die wir in den 18 Jahren entwickelt haben, weil wir mittlerweile ein System haben, was das replizieren kann. Ja, also wir haben so schnell eine Möglichkeit anzudocken und da und da und da. Und wir können das machen für klein und groß, Birgit, also auch für dich, für deine Agentur.
Super. Und wahrscheinlich auch, also um nochmal jetzt auf diesen Elektriker zu kommen, der vielleicht darüber nachdenkt, in 10 Jahren das Unternehmen zu verkaufen, also auch Richtung Exit zu gehen, zu sagen, pass mal auf, es geht jetzt gar nicht mal darum, dass du von deiner Fassade draußen anstreichst oder deinen Firmenautos neue Felgen gibst, sondern eben geh da nochmal, weißt du, wie damals mein Chef, ne, ans Duschgel, geh nochmal ganz zurück und schau mal, was du da machen kannst, damit dir das beim Exit hilft.
Ja. Also zurückgehen muss man tatsächlich gar nicht, weil es gibt einen ganz grundlegenden Unterschied zwischen der Positionierung und der Benchmark-Positionierung. Also eine Positionierung brauche ich immer. Ich muss irgendwie ganz klar als Unternehmen kommunizieren, für was ich stehe und für wen ich es anbiete. Diese Frage muss ich mir immer stellen, immer. Eine Benchmark-Positionierung brauche ich dann, wenn ich sage, ich möchte möglichst wirtschaftlich arbeiten. Ja, ich möchte möglichst kosteneffizient sein. Ich möchte unternehmerischen Wert schaffen und nicht nur irgendwie ein guter Marktplayer sein, sondern wirklich einen richtig, richtigen Wert schaffen. Assets schaffen, die ich weiterverkaufen kann und vor allem einfach auch diesen Stress von ständig Vertrieb. Ich meine, wenn du als Unternehmen heutzutage ein halbes Jahr in der Pipeline den Kunden hinterher rennst und kommst an und dann dein Vertrieb macht Outreach, geht auf den Kunden zu, der Kunde sagt, ach interessant, schicken Sie mal was rein, dann wird nachgefasst und das heißt, ach ja, ganz nett, aber gerade kein Budget, melden Sie sich in einem halben Jahr. Das ist nervig. Und wenn du das nicht willst, dann muss man mit uns reden, weil wir können solche Dinge lösen. Und ich muss dazu auch sagen, wir gucken uns vor jedem Projekt an, ob wir es lösen können. Wir gehen immer in Vorleistung. Wir bringen immer erst einen konkreten Lösungsansatz ein und den besprechen wir mit dem Unternehmen, ob der zielführend ist. Und wenn der zielführend ist, dann setzen wir um. Weil wir fangen nichts an, wo wir nicht wissen, wir gewinnen. Das ist unser Standard, den wir haben.
Daniel, du hast gerade was gesagt. Ich wette, ganz viele Hörer sagen, ich weiß genau, was der meint. Wir haben heute Morgen eine Nachricht bekommen eines Kunden, der gestern ein Angebot bekommen hat. Der hat geschrieben, super, passt wirklich zu uns. Wir haben im Moment keine Kapazitäten frei, dürfte ich Sie bitten, sich in Q3 nochmal zu melden. Und das ist unser Alltag. Und das führt natürlich dazu, dass manche Unternehmen, die jetzt bei dir zuhören und sagen, oh, genau das brauche ich, die aber sagen, mir fehlt aktuell die Liquidität. Oder ich habe ein bisschen Sorge dafür, dass wenn der Daniel sagt, ja, ich gehe in die Vorleistung und ich bin dann heiß wie Frittenfett darauf, dass ich das haben will, dass ich dann aber vielleicht die 10, 20, 30.000 Euro, ich habe keine Ahnung, mir nicht leisten kann.
Ja, Birgit.
Was machen wir?
Das ist ein Das ist ein sehr guter Punkt. Also da grundsätzlich will ich gleich mal direkt darauf eingehen. Also erstmal ist es so, wir würden ja nicht für klein und groß arbeiten, wenn wir nicht auch für ganz klein Finanzierungsmöglichkeiten hätten. Grundsätzlich ist es so, um mal eine erste Idee zu kriegen, bei uns ist der Einstieg im unteren fünfstelligen Bereich. Ja, wenn wir da was machen, Weg begleiten, gehe ich gleich nochmal ein bisschen konkreter drauf ein. So, und dann ist es halt eine Frage auch dessen, was ist an Umsatz da, was ist die Zielsetzung, welche Größe, und da haben wir dann, bewegt sich dann auch schon mal ganz schnell in den mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich. Ja, das ist aber dann, wenn man wirklich große Themen machen möchte. So.
Ja.
Grundsätzlich ist es so, im unteren fünfstelligen Bereich starten wir. Wir haben drei Möglichkeiten der Finanzierung. Viele Unternehmen sagen, Mensch, wir zahlen gerne mit Abzug von einem netten Skonto gleich upfront. Das machen einige. Andere traditionelle Finanzierungen, wie man das mit Ratenzahlungen kennt. Und dann haben wir was Außergewöhnliches, der Cashflow-Finanzierung. Wir haben viele Unternehmen bei uns, mit denen wir arbeiten, die sind in der Situation, dass die Vorleistung bringen müssen. Dann ist das Bankkonto leer. Dann müssen sie über eine Bank teilweise sich Kredite holen. Und irgendwann zahlt der Kunde, weil ausgeliefert worden ist. Und dann gehen da wirklich große sechsstellige Summen auf ein Konto ein. Und das innerhalb von einer Woche. Ja, zack, wumms. Und dann wird halt beim nächsten Cashflow quasi eine weitere Rate beglichen. Und so machen wir das auch bei Startup-Finanzierungen und vor allem auch bei Unternehmen und auch kleineren Unternehmen, die immer wieder mal in der Situation sind, wo vielleicht nicht jeden Monat ein riesen Wumms reinkommt, aber manchmal richtig viel. Und dann ist das was, wo wir uns immer individuell anschauen. Also auch das können wir ermöglichen. Das geht, weil wir haben einfach sehr gut gewirtschaftet, dass wir das einfach auch anbieten können. Ja.
Daniel, das ist total spannend, weil in der Tat, du triffst das genau auf den Punkt. Man spielt selber als Unternehmer mit Unterbank, je nachdem, welche Kunden man hat, die dann, wo die dann auch sagen, nach der Leistungserbringung darf die Rechnung erst gestellt werden. Und dann haben wir irgendwie ein Zahlungsziel von 3 Wochen zum Quartalsende oder 9 Wochen zum Quartalsende. Also man ist selber ja schon in der Situation, oftmals Bank spielen zu müssen. Und wenn du sagst, wir helfen da, und eine Cashflow-Finanzierung heißt ja auch, du glaubst an den Erfolg. Sonst würdest du mir das ja nicht anbieten, ne?
Das ist genau das, wo ich einfach sage, wir nehmen nicht ein Projekt an. Wir gucken uns das Projekt sehr genau an. Können wir dazu eine Lösung? Können wir wirklich eine Lösung dazu auch kreieren? Das ist mal der wichtigste Punkt. Können wir eine Lösung kreieren? Und dann hat das Unternehmen auch die Fähigkeit, das wirklich in eine Umsetzung zu bringen. Kriegen die das auf die Kette? Ja, das gucken wir auch nochmal an. Und wenn wir da überzeugt sind, dann gibt es keinen Grund, warum wir nicht auch ein Stück weit in Vorleistung gehen und das Unternehmen jetzt unterstützen. Ja, weil das ist einfach für uns eben ganz klar. Also wir wollen keine Projekte haben, wo wir einfach nur eine Benchmark-Positionierung entwickeln und dann irgendwie so Geld erhalten raus. Jedes Projekt soll ein Erfolg werden. Jedes Projekt soll ein Testimonial werden. Das ist, wie wir Vertrieb und Marketing machen, weil bei uns findet faktisch Vertrieb und Marketing gar nicht statt. Das ist jetzt nach 18 Jahren das erste Mal, dass ich hier einen Podcast mache.
Naja, du musst ja das beste Beispiel sein. Ja. Du musst wenn du sagst, du redest über so, versprichst Sogwirkung, dann ist ja klar, dann muss ich das bei dir auch genauso vorfinden. Und das ist das Ehrlichste, wenn du sagst, wir reden hier immer von Menschen und über Menschen und mit Menschen. Ja. Und wenn du sagst, ich bin da ehrlich, wir nehmen Projekte nicht an, weil wir wissen, selbst wenn das Produkt, selbst wenn die Assets da wären, aber du glaubst zum Beispiel nicht daran, dass die Menschen das umgesetzt bekommen. Also ich denke gerade an die Sendung Die Höhle der Löwen. Ja, da sind ja manche Investoren sagen, nee, da gehe ich nicht rein, weil ich nicht an die Gründer glaube. Also ich finde, das hört sich super ehrlich an, super fair. Ich gesagt, ich bin richtig neugierig. Und ich glaube, das lohnt sich echt mit dir und mit deinem Team, da mal zu sprechen.
Ja, also ganz genau. Wir, wie gesagt, nehmen das immer gerne an. Es gibt so 3, sag ich mal, Motivationsgründe, die wirklich gut sind, mit uns ins Gespräch zu kommen. Also einerseits, wenn man als Unternehmen vielleicht schon mehrere Jahre am Markt ist. Es läuft gut, es ist eigentlich sehr erfolgreich, aber man hat so ein gewisses Plateau erreicht. Irgendwie ist noch alles gut, aber irgendwie zieht nicht mehr so die Werbeanzeige wie früher. Viel Wettbewerb. Jetzt kommt künstliche Intelligenz noch mehr und mehr rein, der Markt verändert sich, Preissensibilität steigt und man braucht mal irgendwie ein paar richtig, richtig gute neue Lösungen. Und nicht nur mal ein paar neue Impulse, ein paar neue Texte, ein paar neue Ideen, sondern wirklich einen richtig, richtig geilen Rums nochmal nach vorne, so einen richtigen Dynamikrums.
Ja. Daniel, viele Unternehmen machen dabei den Fehler und gehen dann hin und sagen, jetzt mache ich ein neues Produkt. Dann entsteht der Bauchladen. Weil die merken, das Produkt verkauft sich nicht mehr so gut. Dann nehmen wir doch jetzt noch das und das und das dazu. Und dann entsteht genau dieses Problem.
Ja, es kommt immer aufs selbe raus, weil man sich nicht vorstellen kann, dass es wirklich möglich ist, über richtig gute Positionierung Sog zu erzielen. Aber ich habe das ja jetzt mal aufgezeigt, weil wenn man mal ganz ehrlich, da sind wir auch wieder bei der Kommunikation und dem langen Sales-Zyklus. Ja? Wenn du natürlich jetzt beispielsweise an ein Unternehmen rantrittst und sagst, du pass mal auf, das ist unser Mehrwert, ja, das und das bieten wir, hast du Lust, dann was kommt dann? Wenn er nicht gerade dran denkt, sagt er, du, super spannend, aber gerade nicht. Anders ist, wenn man sagt, Beispiel Fitnessstudio, du pass mal auf, Birgit, du gehst doch die ganze Zeit, jede Woche immer ins Fitnessstudio. Ja, und du willst doch auch Netzwerke knüpfen. Ja, sag mal, willst du weiterhin Netzwerkveranstaltungen und Fitness getrennt machen und Zeit investieren? Es gibt ein Upgrade zum Fitnessstudio, zu Workout-Buden, das heißt Meetout. Wir kombinieren zwei in einem. Hast du mal Bock, dir das anzuschauen? Ganz unverbindlich. Was sagt dann eine Birgit wahrscheinlich? Ja, Daniel, das schaue ich mir mal an.
So,
und
wenn man
da eben ansetzt und wirklich sagt, in einem Unternehmen klar macht, hört mal zu, wenn ihr das aufschiebt, ihr macht jeden Tag das, es gibt zudem ein Upgrade, was euch ab jetzt sofort hilft, besser zu werden, dann entscheiden die auch plötzlich ganz anders. Es gibt immer Branchen und auch immer Bereiche, wo das nicht 100% greift. Auch hier müssen wir wieder ehrlich sein. Deswegen sage ich ja immer, wir gucken uns das Projekt an. Wir sagen nie, es funktioniert. Aber wenn wir einen Zuschlag geben und sagen, wir machen das, dann werden wir auch auf jeden Fall einen Schritt nach vorne schaffen. Ja, das ist das. Man muss immer das Ziel angucken. Was wird der Unternehmer, was will die Unternehmerin erreichen konkret? Aber das ist halt immer, jetzt hatte ich mit dem Plateau eben gesagt, wenn du als Unternehmen schon erfolgreich bist und da wirklich einen Rums haben willst, dann ja. Ja. Und dann gibt es halt noch zwei weitere Unternehmer auf Birgit, die bei uns vielleicht anklopfen sollten. Wenn du möchtest, kann ich gerne noch was dazu sagen.
Super gerne.
Die anderen beiden Unternehmen, die mit uns sprechen sollten, das sind die, die sagen, wir sind am Skalieren. Ja, wir wollen wachsen, aber möglichst effizient wachsen. Wenn du nicht in der Situation sein willst, immer die ganze Zeit Schlagzahl draußen und Sichtbarkeit, Reichweite und Marketingkampagnen, sondern du suchst was, wie du einfach deine Produkte und Dienstleistungen viel leichter und effizienter vermarkten kannst, dann sollte man mal mit uns reden. Weil das ist, wie gesagt, auch etwas da, wo es eigentlich erst richtig losgeht, auch wenn das Unternehmen noch recht jung ist oder schon ein paar Jahre am Start, aber die so richtig am Skalieren sind, wenn das einfach effizienter laufen soll. So.
Ja,
und der
ja.
letzte Punkt, last but not least, Birgit, ist das, was du auch schon heute hier im Podcast angesprochen hast, Unternehmensexit. Wenn du planst, in einigen Jahren dein Unternehmen zu verkaufen, ich sage immer Vorlaufzeit so 5 bis 7 Jahre, ja, dann sollten wir unbedingt reden, weil das sind genau die Themen, wo man enorm an Wert gewinnen kann, wenn man eine solche Benchmark-Positionierung entwickelt und dann natürlich damit auch ein strategisches Asset schafft. Das wird signifikant, nämlich nicht nur in der Operative, ein Game-Changer sein, wo man dann viel leichter Kunden, aber auch vor allem Mitarbeiter ansieht, weil jeder möchte ja für den Winner, ja, für den Category-Leader arbeiten.
Daniel, jetzt habe ich erfahren, was ihr macht, was ihr anbietet, was bei euch wirklich das Neue, das Besondere ist. Ich habe erfahren, wie man mit euch zusammenarbeiten kann und das ist auch gut, dass du jetzt nochmal diese 3 Zielgruppen erwähnt hast.
Ja.
Ich bin jetzt motiviert. Ich werde die nächste Podcast-Folge, vielleicht sehen wir uns nochmal, vielleicht werde ich sie mir aber auch nur anhören. Ich bin gespannt. Magst du den Hörern zum Abschluss dieser wirklich tollen ersten Folge einen kleinen Ausblick sagen, was in der zweiten Podcast-Folge kommt?
Ja, also liebe Birgit, wir werden uns 100% in der zweiten Podcast-Folge wiedersehen und wiederhören. In der nächsten Folge gehen wir nämlich mal wirklich ein bisschen ans Eingemachte. Beispiele, ganz konkrete Beispiele für Branchen. Was haben wir da gemacht? Weil es ist so verrückt, sich dich manchmal vorzustellen, dass das funktioniert jetzt vielleicht im Fitness, funktioniert jetzt beim Elektriker mit einem Strom-App. Aber funktioniert das auch in meiner Branche? Und ich werde ein paar Dinge mitbringen aus den unterschiedlichsten Branchen, Beispiele, die wir uns anschauen, wo wir wirklich Beweise liefern, dass es geht.
Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
Ja, Birgit, ich danke dir auch. Hat mir Riesenfreude gemacht. Und liebe Zuhörer, auch, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wünsche euch einen fantastischen Tag und bis ganz bald.
Das war Competitive Today, der Podcast für Next-Level-Positionierungsstrategien mit Daniel G. Bieber. Wenn auch du eine Positionierungslösung mit Sogwirkung für dein Unternehmen kennenlernen möchtest, dann nimm jetzt Kontakt mit Daniel auf. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes unterhalb dieses Podcasts.